ARD.
Die weiße Rose. Ein Name, der harmlos klingt, wie etwas Schönes. Doch hinter diesen drei Worten verbirgt sich Widerstand. Mitten im nationalsozialistischen Deutschland lehnt sich eine Gruppe junger Studierender auf. Und sie begeben sich dadurch in große Gefahr. Und mittendrin steht eine junge Frau, Sophie Scholl. Meine lieben Mäuse des Wissens, bevor wir heute anfangen, möchte ich mich erstmal bei euch bedanken. Denn das ist einfach schon unsere 20. Folge Wissen mit Zoe. Deshalb ein ganz großes Danke an euch, dass ihr uns so sehr unterstützt. Danke auch für alle Kommentare. Ich lese sogar ganz persönlich jeden einzelnen und das macht mich immer super happy. Und am Ende der Folge wird es auch deshalb noch eine zweite kleine Surprise geben. Mehr dazu aber später. Warum ich sage eine zweite? Naja, weil heute ist ja Überraschungsfolge. Nummer 20. Daher durfte ich mir ein Thema für euch aussuchen. Und das heutige wird kein einfaches. Ganz im Gegenteil, es wird ein sehr hartes werden. Aber auch ein extrem wichtiges. Es ist die Zeit rund um den Zweiten Weltkrieg und in Deutschland gibt es damals nicht nur Unterstützung für die Nationalsozialisten. Es entwickeln sich offen agierende Gegenbewegungen und Teil davon ist Sophie Scholl. Wir klären, wie sie von einer Mitläuferin zu einer Widerstandskämpferin wird und wie das für sie letztendlich zum tragischen Verhängnis wird. Daher an der Stelle auch eine Content-Warnung. Wir hatten es schon in der Folge zu Anne Frank. Die Machtphase der Nazis und der Zweite Weltkrieg sind unglaublich dunkle Zeiten. In dieser Folge wird es um Druck, Machtmissbrauch und leider auch Hinrichtung gehen. Insbesondere Kapitel 3 solltet ihr daher nur dann hören, wenn ihr mit solchen Themen einigermaßen zurechtkommt. Damit starten wir jetzt aber nichts wie rein. Ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1 – Zwischen den Fronten. Mittlerweile haben wir über diese Zeit schon häufiger gesprochen. Deutschland in den 1930er Jahren. Das Land befindet sich inmitten eines fürchterlichen Umbruchs. Fahnen wehen an Häusern, deutsche Marschmusik hallt durch die Straßen. Mitten in dieser Atmosphäre wächst ein junges Mädchen auf. Sie zeigt schon früh, dass sie klug, sensibel und neugierig auf die Welt ist. Ihr Name ist Sophie Scholl. Sie liebt Bücher, Kunst und, relativ ungewöhnlich für junge Kinder, Gespräche. Sie unterhält sich sehr gerne, ist schon früh eine gute Zuhörerin. Und auch ihre Eltern sind besonders. Denn im Gegensatz zu vielen anderen erkennen sie früh, wohin sich Deutschland unter Adolf Hitler bewegt. Besonders ihr sehr liberaler Vater Robert Scholl gefällt die neu eingeschlagene Richtung so gar nicht. Doch er weiß auch, Kritik ist nicht gern gesehen. Dennoch spricht er zu Hause offen über seine Zweifel. Auch mit all seinen Kindern. Denn Sophie hat ganze 5 Geschwister. Sie sind zwar alle noch ziemlich jung, Sophie ist erst 8 bis 9 Jahre alt. Doch dennoch wird beim Abendessen in der Familie lebhaft diskutiert. Es wird gestritten, gefragt und geantwortet. Jedes der Kinder darf sagen, was es denkt. Auch Mama Magdalena mischt gern mit in den lebhaften, aber sehr harmonisch geführten Diskussionen. Doch damit sind die Scholls eine Ausnahme. Draußen sieht die Welt sehr viel weniger dialogbereit aus. Jemand kritisiert öffentlich das System? Gefängnis. Deutschland verändert sich. Auch durch den Druck dieser Verfolgung entsteht so eine Dynamik. Viele Familien fangen an, Hitler und den Nazis zu folgen. Zunächst oftmals aus Angst, doch daraus wird schnell auch Begeisterung. Auch viele Jugendliche fühlen sich angesprochen von den Gefühlen, die die Nationalsozialisten verbreiten wollen. Gemeinschaft, Zusammenhalt, Abenteuer. So schließen sich auch in Sophies Freundeskreis immer mehr dem neuen System an. Freundinnen schwärmen von Lagern, Ausflügen, Liedern am Feuer und dem Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein. Wer dazugehören will, trägt Uniform und hebt den Arm zum Gruß. Und Sophie gerät dadurch zunehmend zwischen zwei Fronten. Auf der einen Seite hört sie zu Hause Zweifel am neuen Regime, doch erlebt draußen Begeisterung dafür. Und so wird auch sie in den Bann gezogen. Aus Neugierde, aus der Energie heraus. Sie möchte nicht am Rand stehen, während andere gerade scheinbar Geschichte schreiben, indem sie bei etwas Großem dabei sind. Und so passiert es, dass sie im Alter von 12 Jahren dem Bund Deutscher Mädel beitritt, kurz BDM. Das ist eine Mädchenorganisation der Hitlerjugend. Dort sollen junge Frauen im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie erzogen werden. Die Leitbilder sind körperliche, fitte, disziplinierte Frauen, die treu dem Führer dienen und vorbereitet werden sollen auf ihre spätere Rolle als Mütter im sogenannten Dritten Reich. Das nennen die Nazis übrigens so, weil sie damit auf das dritte große Deutschland anspielen wollen. Nummer 1 soll dabei das Heilige Römische Reich Deutscher Nation sein, das zweite das Deutsche Kaiserreich und jetzt soll eben das dritte folgen. Damit soll auch suggeriert werden, dass die Weimarer Republik, also die Zeit nach der Kaiserzeit und dem Ersten Weltkrieg und vor der Machtergreifung der NSDAP, nur ein unbedeutendes Zwischenspiel war. Sophie weiß, dass ihr Vater ihren Schritt zum BDM ablehnen würde, doch sie entscheidet sich dennoch dafür. Nicht aus bösem Willen, sondern einfach aus dem Wunsch, Teil der Gemeinschaft zu sein. Sie nimmt an Fahrten teil, singt Lieder, trägt die Uniform mit Stolz und steigt durch ihr ausgeprägtes Kommunikationstalent sogar zur Gruppenführerin auf. Doch je länger sie dabei ist, desto stärker spürt Sophie auch die andere Seite. Zwischen den fröhlichen Liedern stehen Pflichtübungen und klare, harte Hierarchien. Es geht hier nicht darum, Dinge zu hinterfragen, sondern darum, die richtigen Antworten auswendig zu lernen. Das hat Sophie nicht nur anders gelernt, sondern sich auch so irgendwie nicht vorgestellt. Sie liebt Literatur, Musik, Malereien, generell künstlerische Freiheit. Doch das ist unter den Nationalsozialisten kein freies Gut. Sophie liest in dieser Zeit heimlich Autoren, die vom Regime eigentlich nicht gern gesehen sind. Und beginnt so langsam zu merken, wie engstirnig das Denken im Nationalsozialismus eigentlich ist. Wie Menschen ausgegrenzt werden, einfach nur weil sie anders denken, anders lieben oder anders aussehen. Dann wird 1937 ihr Bruder Hans wegen seiner Mitgliedschaft in einer unabhängigen Jugendgruppe verhaftet. Der Vorwurf, sie singen eigene Lieder, diskutieren eigene Gedanken. Er wird festgenommen. Für Sophie ist das ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ihre Welt beginnt langsam zu bröckeln. Und dann bricht 1939 der Zweite Weltkrieg aus. Kapitel 2: Das Umdenken. Jetzt verschärft sich die Lage zunehmend. Männer ziehen an die Front, Familien warten auf Briefe von den Soldaten, Städte werden bombardiert. Für viele in Deutschland beginnt ein Leben in Angst. Die Propaganda der Nationalsozialisten verspricht natürlich weiter, dass man das Richtige tue, dass Deutschland emporsteigen wird aus der Asche der Vergangenheit. Doch die Realität, die sieht ganz anders aus. Alltägliches Leid, Ungewissheit, Bedrohung durch Angriffe. Es ist eine Zeit, in der sich Sophies Meinung stark ändert. Ihre Überzeugung vom Bund starker Mädel war ja bereits seit der Verhaftung ihres Bruders stark angekratzt. Jetzt bekommt sie auch noch mit, wie der Staat immer härter gegen Andersdenkende vorgeht. Hunderte Menschen deshalb einsperrt. Sophie liest und denkt viel in dieser Zeit. Die versprochene Gemeinschaft scheint weit entfernt. Dazu zeigt der Zweite Weltkrieg seine grausamste Seite. Immer wieder Berichte von unzähligen Todesopfern. Ihr Freund Fritz, der als Soldat an der Front ist, erzählt ihr in vielen Briefen vom Leid des Krieges. Während viele in dieser Zeit noch vom Dienst für das Vaterland reden, beginnt Sophie die Frage zu stellen, wie ein Krieg gerecht sein kann. Wie hochrangige Politiker selbst nicht kämpfen, aber Millionen von Menschen in Lebensgefahr bringen dürfen. Und so verwandelt sich ihre anfängliche Begeisterung in Distanz. Aus Distanz wird Kritik und aus Kritik wächst ein innerer Widerstand. Sophie wollte nach ihrem Abitur eigentlich studieren. Doch so einfach geht das jetzt leider nicht mehr. Denn im nationalsozialistischen Staat ist auch der Bildungsweg streng geregelt. Wer an eine Universität will, muss zuvor Pflichtdienste ableisten. Darunter den sogenannten Reichsarbeitsdienst, bei dem junge Menschen an bestimmten Orten körperliche Arbeit verrichten und zugleich politisch im Sinne des Regimes erzogen werden sollen. Sophie wird 1941 für mehrere Monate in ein solches Lager eingezogen. Danach muss sie zusätzlich einen Kriegshilfsdienst leisten, in einer Munitionsfabrik in Ulm. Erst nach diesen beiden Stationen, mehr als ein Jahr nach ihrem Abi, darf sie sich an einer Universität einschreiben. Im Mai 1942 beginnt so ihr Biologie- und Philosophiestudium an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die LMU ist eine der großen und renommierten Universitäten Deutschlands. Für Sophie ist das ein riesiger Lichtblick. Es ist ein Ort voller junger Menschen, die eigentlich lernen, forschen und diskutieren sollen. Davon hatten sie vor dem Krieg viel gehört, doch jetzt herrscht auch hier absolute Kontrolle. Lehrinhalte sind radikal angepasst worden an das Weltbild der Nazis. Außerdem wurde die politische Gesinnung der Studierenden extrem überwacht. Teils sogar von Mitgliedern der NSDAP, die mit in den Hörsaalen sitzen. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, ob auch Männer studieren durften. Und ja, tatsächlich. Einige wurden nicht für den Krieg eingezogen, aber nicht aus dem Grund der Freiheit, sondern aus Bedarf. Denn das Land braucht für die Kämpfe ausgebildete Mediziner, Chemiker, Physiker oder Ingenieure. Sie durften also lernen, sollten dies aber so schnell wie möglich tun. Und in den Semesterferien wurden sie trotzdem auch an die Front geschickt. Nicht alle kehren damals zurück. Doch trotz dieser sehr strengen Regeln und der Überwachung findet unsere Sophie an der Universität etwas Neues. Sie trifft auf ein anderes Milieu. Denn einige Studierende denken genauso wie sie. Sie hinterfragen das System. Und so lernt sie Alexander Schmorell, Willi Graf und Christoph Probst kennen. In kleinen, oft geheimen Runden sprechen sie über Philosophie, über Verantwortung, über Glauben, über den Krieg. Und über die Frage, was ein Mensch tun muss, wenn Unrecht geschieht. Sie lesen von den Nazis verbotene Texte, tauschen Gedanken aus und spüren mit jedem Monat mehr, dass Schweigen einfach nicht mehr reicht. Dazu kommen auch weitere Berichte von der Front. Sophies Bruder Hans und seine Freunde erleben als Sanitäter im Osten die Brutalität des Krieges. Und nicht nur sehen sie Leid in den eigenen Reihen, sie hören auch von der schrecklichen systematischen Verfolgung und Ermordung jüdischer Menschen. Der Gruppe ist klar, dass es so nicht weitergehen kann. Und so entsteht im Sommer 1942 die Gegenbewegung. Es ist anfangs eine kleine Gruppe, die sich Weiße Rose nennen wird. Wir erinnern uns an den Anfang der Folge. Der Name soll Reinheit und Gewissen symbolisieren, ohne direkt darauf hinzudeuten, dass es ein antipolitisches Programm ist. Und so beginnt es. Anfangs sind es 6 Hauptpersonen und sie legen los. Ihre Überlegung, wie können wir so viel Wahrheit wie möglich an die Menschen bringen, sie zum Umdenken animieren. Und so beginnen Sophie und die anderen damit, Flugblätter zu schreiben. Das sind gedruckte, meist illegale Texte auf einzelnen Blättern Papier. Der Name kommt daher, dass so ein Text quasi von Hand zu Hand fliegt. Im Dunkeln, im Verborgenen, anonym. Und diese Anonymität wird jetzt extrem wichtig. Denn das, was die Gruppe da damals tut, ist unglaublich gefährlich. Jede Kritik am Regime gilt als Angriff auf den Staat selbst. Und die Weiße Rose spricht genau das aus, was sich keiner traut. In ihren Texten sprechen sie offen von Schuld, von Moral und von Verantwortung. Sie nennen das Regime eine Diktatur, prangern die Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung an und fordern jede und jeden Deutschen auf, nicht länger zu schweigen. Denn Zitat, wir schweigen nicht, so heißt es in einem ihrer Texte. Die ersten Flugblätter werden heimlich gedruckt und per Post verschickt. Sie gehen an Professoren, an Studenten, an all die Menschen, von denen sie hoffen, dass sie den Mut haben, weiterzudenken. Und jedes Blatt, das in einen Briefkasten fällt, ist ein Risiko. Jeder Schritt zum Kopierer, jede Adresse auf einem Umschlag kann sie verraten. Zunächst geht alles gut, doch leider nur zunächst. Kapitel 3 – Der Verrat. Zeitsprung. Wir schreiben den 18. Februar 1943. Er beginnt eigentlich wie ein ganz normaler Donnerstag im Winter an der Münchner Universität. Studierende eilen durch das Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität. Vorlesungen beginnen, Mäntel hängen Tropfen vom Schnee an den Garderoben. Und mittendrin tragen Hans und Sophie Scholl einen Koffer voller Flugblätter durch die Gänge. Sie legen Stapel vor die Hörsäle, verteilen sie auf Fensterbänken, auf Treppenstufen, auf Mauervorsprüngen. Es ist mittlerweile bereits Flugblatt Nummer 6, das sie dort platzieren. In den vorangegangenen 5 sind sie zunehmend schärfer geworden mit der Kritik am Nazisystem. Sie haben die Grausamkeit ihrer Taten offengelegt, zur Sabotage der Rüstungsindustrie aufgerufen, klargestellt, dass man den Krieg nach der Niederlage in Stalingrad mit mathematischer Sicherheit nicht mehr gewinnen kann. In den Shownotes findet ihr als Nummer 1 alle Flugblätter. Auch das, was sie an jenem Tag verteilen. Nummer 6, definitiv das am schärfsten formulierte. Es richtet sich direkt an Studierende und ruft zum allgemeinen Widerstand auf, zum Aufstand. Es verläuft alles glatt. Niemand bekommt mit, dass sie es sind, die Blätter verteilen. Und das, obwohl die Nazis bereits intensiv nach den Verfassern fahnden. Natürlich sind die Schreiben auch bei ihnen angekommen. Doch die Weiße Rose bleibt unerkannt, bis Sophie an diesem Donnerstag spontan entscheidet, etwas zu tun, das sie bisher noch nicht getan haben. Sie tritt an ein Treppengeländer an einem oberen Stock. Von oben kann sie auf den Innenhof der Uni blicken. Unten herrscht reges Gewusel, zahlreiche Studierende sind unterwegs. Für Sophie perfekt. Sie nimmt den restlichen Stapel Flugblätter und wirft ihn nach unten. Die Papiere segeln in die Tiefe. Doch leider wird dieser Anblick nicht nur von den überraschten Studierenden beobachtet. sondern auch vom Hausmeister Jakob Schmidt. Überzeugtes Mitglied der NSDAP, sehr hitlertreu. Als er die fallenden Blätter sieht, rennt er sofort zu Sophie und ihrem Bruder, die noch immer oben stehen. Er hält sie auf und ruft die Gestapo, die geheime Staatspolizei der Nazis. Wenige Minuten später betreten Beamte das Universitätsgebäude und Handschellen klicken. Hans und Sophie werden festgenommen. In der Gestapo-Zentrale werden die Geschwister getrennt verhört. Zunächst bestreiten sie jede Beteiligung. Doch bei Hans findet man einen handgeschriebenen Entwurf eines Flugblatts. Die Beweislage wird erdrückend. Und als Sophie erkennt, dass ihr Bruder gestanden hat, entscheidet sie sich ganz bewusst, Verantwortung zu übernehmen. Sie kann ihn und die Bewegung nicht im Stich lassen. Und sie geht noch weiter. Sie bestätigt nicht nur ihre Beteiligung, sie versucht auch noch, die Schuld auf sich und Hans zu konzentrieren. Sie will die anderen schützen und nennt keine weiteren Namen. Stundenlang wird sie verhört, man versucht, sie einzuschüchtern, ihr Angst zu machen, ihr eine mildere Behandlung in Aussicht zu stellen. Doch Sophie bleibt ruhig. Sagt lediglich, dass sie zu ihren Überzeugungen steht und nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe. Nur 4 Tage später, am 22. Februar 1943, beginnt der Prozess vor dem Volksgerichtshof. Und das ist damals alles andere als ein unabhängiges Organ der Rechtsprechung. Es dient dem Regime dazu, politische Gegner öffentlich zu demütigen und hart zu bestrafen. Vorsitzender Richter ist Roland Freisler. Und der ist bekannt für seine aggressiven, demütigenden Auftritte. Und so wird der Gerichtssaal zur Bühne. Freisler schreit, unterbricht, verspottet Sophie, ihren Bruder und Christoph Probst. Denn auf seine Spuren war die Gestapo zwischenzeitlich auch gekommen. Eine faire Verteidigung für die drei scheint unmöglich. Und kurz danach verkündet Freisler das folgenschwere Urteil. Sophie, Hans und Christoph werden wegen Hochverrats, Feindbegünstigung und Wehrkraftzersetzung, also sowas wie Kritik am Krieg, angeklagt. Das Urteil? Tod durch das Fallbeil. Eine schreckliche Hinrichtungsmaschine, bei der eine schwere, scharfe Klinge von oben herabfällt und den Verurteilten enthauptet. Eine Form der Guillotine, die im Nationalsozialismus leider häufig für solche Urteile eingesetzt wird. Hans und Sophie dürfen ein letztes Mal ihre Eltern sehen. Nur wenige Stunden später, am Nachmittag des 22. Februar 1943, werden die drei im Gefängnis München-Stadelheim hingerichtet. Sophie Scholl wird gerade mal 21 Jahre alt. Nach und nach finden die Nazis auch Hans und Sophies Freunde. Sie werden ebenfalls hingerichtet. Und damit stirbt auch die Weiße Rose. Doch nicht ohne ein letztes Mal volle Strahlkraft zu entwickeln. Die Nachricht vom Tod der drei verbreitet sich außerhalb Deutschlands rasend schnell. Ein Exemplar des letzten Flugblatts gelangt ins Ausland. Es wird vervielfältigt übersetzt und schließlich von britischen Flugzeugen millionenfach über Deutschland abgeworfen. Ein Bild davon findet ihr als Nummer 2 in den Shownotes. Plötzlich lesen hunderttausende Menschen die Worte von Sophie und der Weißen Rose. Es sind Worte, die im Inneren des Reiches kaum jemand auszusprechen wagt. Die Geschichte geht um die Welt. Und so wird aus dem Versuch, eine kleine Widerstandsgruppe zum Schweigen zu bringen, ein globales Symbol. Sophie Scholl wird zum Leitbild für Zivilcourage, für moralische Klarheit und für den Mut, auch dann aufzustehen, wenn fast alle anderen schweigen. Zusammenfassung: Sophie Scholl wächst in den 1930er Jahren in einem Deutschland auf, das sich immer stärker der nationalsozialistischen Diktatur unterordnet. Und sie wird mittendrin zunehmend zwischen zwei Parteien gefangen. Zu Hause erlebt sie offene Gespräche und Zweifel am Regime. Draußen dagegen Begeisterung, Gemeinschaft und Anpassungsdruck. Da es viele ihrer Freunde tun, tritt auch sie im Alter von 12 Jahren dem Bund Deutscher Mädel bei. Zunächst fühlt sie sich auch sehr zugehörig, erkennt jedoch mit der Zeit die ideologische Enge und Unmenschlichkeit hinter den Parolen. Die Verhaftung ihres Bruders Hans und die Realität des Krieges lassen ihre anfängliche Zustimmung dann endgültig zerbrechen. Als sie 1942 ihr Studium in München beginnt, schließt sie sich mit Hans und weiteren Studierenden zur Weißen Rose zusammen. Als Widerstandsbewegung schreiben und verbreiten sie Flugblätter, an denen sie das Naziregime bewusst anprangern. Mit jedem Flugblatt wird ihr Ton schärfer. Doch dann der schicksalshafte 18. Februar 1943. Sophie und Hans werden beim Verteilen von Flugblättern vom nazitreuen Hausmeister entdeckt. Sie werden verhaftet und wenige Tage später vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Nur 4 Tage später werden sie hingerichtet. Wenig später auch die restlichen Mitglieder. Doch aus dem Versuch, sie zum Schweigen zu bringen, entsteht ein internationales Symbol für Zivilcourage. Bis heute gelten Sophie Scholl und die Weiße Rose als Inbegriff des mutigen Widerstands gegen die NS-Diktatur. Rund 200 Schulen tragen ihren Namen, dazu erinnern zahlreiche Straßenplätze und Denkmäler an sie und die restlichen Mitglieder. 2021 erscheint zu ihrem 100. Geburtstag eine Sonderbriefmarke und eine 20-Euro-Gedenkmünze. Boah, Leute, das war wirklich keine einfache Folge. Wie unglaublich schrecklich. Stellt euch das mal vor, ihr wisst genau, dass falsch ist, was gerade passiert, aber euren Mund aufzumachen bringt euch in Lebensgefahr. Wie unglaublich falsch. Und nochmal ein eindringlicher Hinweis, dass wir unsere demokratischen Privilegien und die Geschichte von Sophie sowie der Weißen Rose niemals vergessen sollten. Dafür wirklich unser tiefster Respekt. Stellt uns gerne eure Fragen rund um Sophie und das Thema. Die gibt es dann, wie gewohnt, nächste Woche. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserer absoluten Rekordebrecherin der letzten Folge, Taylor Swift. Frage Nummer uno kommt heute von its_Nicole. Sie fragt sich, wie viele Songs Taylor insgesamt geschrieben hat. Und wie zu erwarten, ist auch diese Zahl wieder krass. So ganz auf die Ziffer genau lässt sie sich nicht nennen, aber Schätzung nach hat sie für sich selber über 280 Stück geschrieben und Achtung, nochmal mindestens 120 für andere Künstlerinnen und Künstler. Krass, oder? Die zweite Frage ist von Luisa. Zoe, was ist der meistgestreamte Song von ihr? Sag ich euch, kennt ihr auch, das ist der hier. Der nennt sich Cruel Summer, kam 2019 raus und wurde aktuell, Stand Februar 2026, über 3 Milliarden Mal gestreamt. Die dritte Frage kommt heute von Diana, Mrs. CS und Leona Groundwater. Was hat es eigentlich mit Taylors Version auf sich? Und ja, das ist eine krasse Geschichte. Wir haben ja erzählt, dass sie ziemlich jung war, als sie ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben hat. Darin stand damals auch, dass die Firma von allen Songs alle Masterrechte besitzen wird. Also quasi die Rechte an allen originalen Tonaufnahmen. Damit hat Taylor zwar die Lieder selbst geschrieben, die fertigen Aufnahmen gehören aber der Firma. Später wird diese Firma dann verkauft und damit auch die Rechte an ihren alten Songs. Damit können sie auch theoretisch fast überall gespielt werden, zum Beispiel in Filmen, Werbespots oder auf Streaming-Plattformen. Das stört Taylor natürlich sehr, da sie die Songs aber selber geschrieben hat, darf sie sie auch neu aufnehmen. Und genau das macht sie, veröffentlicht sie dann neu unter dem Namen Taylor's Version. Und diese neuen Aufnahmen gehören jetzt ihr. 2025 hat sie aber die Rechte an allen ihrer Songs zurückgekauft, also gehören ihr jetzt auch wieder alle alten Versionen, also einfach alle, die ihr so hören könnt. Und ach kommt, heute noch eine Bonusfrage und zwar von Justine. Zoe, was ist denn dein Lieblingslied von Taylor? Und ja, Leute, ich bin ganz ehrlich, ich muss euch gestehen, dass ich selber eigentlich überhaupt gar kein Swiftie bin. Aber man kann sagen, was man will, die Frau hat auf jeden Fall ein paar echt Hammerlieder. Ich glaube, mein All-Time-Favorite ist Style. Der Song macht mir immer gute Laune und animiert sofort zum Mitsingen. Und damit, meine Mäuse des Wissens, sind wir wieder einmal am Ende unserer Folge angekommen. Wie angekündigt, haben wir dieses Mal aber noch eine kleine Überraschung für euch. Wer in unserem WhatsApp-Kanal ist, der weiß schon Bescheid. Denn dort haben wir euch in einer Umfrage gefragt, ob ihr Lust hättet, dass wir die letzte Folge des Monats einem besonderen Ereignis widmen. Und eure Antwort war ein ziemlich eindeutiges Ja. Um solche Umfragen nicht mehr zu verpassen, könnt ihr unserem Kanal gerne folgen. Ihr findet ihn als Nummer 3 in den Shownotes. Und durch eure Abstimmung werden wir ab jetzt immer für die letzte Folge des Monats 3 Special-Themen vorschlagen. Wie die aussehen, seht ihr jetzt hier in der ersten Abstimmung. Als erstes haben wir das Frauenwahlrecht in Deutschland für euch, denn das gibt es erst seit 1918. Und es war auch gar nicht so einfach durchzusetzen. Die ganze spannende Geschichte könnten wir euch nächste Woche erzählen. Dann haben wir den isländischen Frauenstreik von 1975. An einem Tag erscheinen 90% der Isländerinnen nicht zur Arbeit. Der Protest dieser Frauen wird zum geschichtlichen Wendepunkt, der Island heute zu einer Vorreiternation für Gleichberechtigung macht. Und als drittes die ENIAC-Programmiererin. Das sind 6 Frauen, die 1946 den ersten elektronischen Computer der Welt programmieren, jahrzehntelang vergessen werden und heute als echte Pionierinnen der Informatik gelten. Wir sind gespannt, für welches Special-Thema ihr euch entscheiden werdet. Damit hören wir uns dann am Mittwoch um 23.59 Uhr wieder. Bis dahin verbleiben wir wieder mit ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.